Ja, genau. Und zwar, ihr Mann arbeitet bei Made for This, M4T. Einige von euch lesen unsere Rundbriefe und unsere WhatsApp-Nachrichten und sind informiert, andere weniger. Deswegen muss ich noch mal so einen groben Überblick geben. Was ist das überhaupt? Anna hat von den Frauen erzählt, von Clothed in Dignity, und das ist an sich ja eine tolle Arbeit, weil wir, also Anne und das Team, einfach viel Zeit mit den Frauen verbringen kann und sie dadurch einen großen Einfluss nehmen können auf das Leben der Frauen, Veränderungen hervorrufen können, weil man eben die Menschen nicht einfach nur für 1, 2 Stunden pro Woche um sich herum hat, sondern wirklich 8 Stunden am Tag. Und ja, wir hatten so tolle, gute Erfahrungen gemacht mit der Arbeit mit den Frauen, haben aber gesehen, dass die Männer oft große Probleme bereiten und hatten deswegen auch den Wunsch, die Idee, etwas für die Männer anzubieten, eine Arbeitsstelle für die Männer anzubieten, weil gerade auch viele Männer, ähnlich wie die Sokan, irgendwo nach Thailand gehen, um zu arbeiten, oder nach Phnom Penh und von ihren Familien getrennt sind. Und so ist eben die Idee entstanden, eine Werkstatt aufzubauen, wo wir die Männer ausbilden können und ihnen sie anstellen, um diverse Produkte zu bauen. Und so haben wir dann im Mai 22 angefangen mit Made for This, haben dort dann eine kleine Werkstatt gebaut und mit 3 Männern angefangen und haben verschiedene Sachen gebaut. Wir haben mit einem Spielplatz angefangen, ja, war das? Ja. Haben dann verschiedene Möbel gebaut, Bauprojekte und sind dann in den Bereich Fischzuchtanlagen reingerutscht. Also ich wurde angefragt, das zu konstruieren, und dann ja, wurde das immer größer, und auch das Unternehmen ist immer mehr gewachsen, immer mehr Mitarbeiter, und wir wurden mit der Zeit viel zu breit, waren viel zu breit aufgestellt, sodass wir den Eindruck hatten, wir müssen das Ganze mehr fokussieren auf eine Richtung, und zwar eben dann den Bereich Fischzucht. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann oder konnte ich so viele Aufgaben schon übergeben, dass für mich die Perspektive da war, dass ich aussteigen kann, ohne dass alles zusammenbricht. Und so ist dann vor ungefähr 2 Jahren in uns wirklich der Wunsch, der Gedanke entstanden, ob es nicht jetzt wirklich an der Zeit ist, nochmal aus dem Boot auszusteigen, nochmal neu aufs Wasser zu gehen, neue Wege zu gehen, weil wir eben gesehen haben, okay, die Mitarbeiter sind mittlerweile echt so gewachsen. Gerade Lim, ich habe damals viel von ihm erzählt, einen Mitarbeiter, den wir vom Land mit nach Siem Reap gebracht haben. Er ist so gewachsen, dass er da vieles selbstständig eben übernehmen konnte. Ja, und so war dieser Gedanke, ja, nochmal neu anfangen, aber letztendlich die Idee oder das Ziel war das gleiche: Männern die Möglichkeit geben, ihre Familien zu ernähren durch eine Arbeitsstelle, und dieses Unternehmen nutzen als eine Plattform, um ihnen das Evangelium zu verkündigen, um sie Jesus bekannt zu machen. Und die große Frage da war halt nur noch, wer soll die Zielgruppe sein, die Männer, die wir erreichen wollen, also geografisch, wo im Umfeld, irgendwo im Umfeld von Siem Reap, aber wo genau, und wie und was, also was wollen wir dort eigentlich produzieren? Und in diese Fragen hinein kam dann vor 2 Jahren, ziemlich genau 2 Jahren, ganz plötzlich aus heiterem Himmel die Ansage der Regierung, dass alle Familien, die rund um diese Tempelanlagen herum so halblegal gewohnt haben, dass die alle umgesiedelt werden müssen. Die müssen alle da weg, und ihnen wurde Land zugewiesen, so knapp eine Stunde von Siem Reap entfernt, mitten im Nirgendwo. Ich habe ja schon erzählt, dass ich an sich gerne Motorrad fahre. Ich bin da einmal durch eine Wildnis gefahren, da war nichts bebaut, keine Felder, nichts. Und genau in diesem Gebiet wurden dann plötzlich innerhalb von Wochen Straßen gebaut, Stromleitungen, ja okay, das kam erst später, aber innerhalb kürzester Zeit wurde da eine neue Stadt aus dem Boden gestampft. Und für uns war da eigentlich relativ klar, dass das so die Antwort auf unsere Frage war, wo wir denn jetzt die neue Werkstatt bauen sollten. Die Lebensbedingungen der Familien dort, die waren echt fürchterlich. Also die Lebensbedingungen der ersten Siedler dort. Wir sind im Oktober 22 dann das erste Mal dorthin, haben uns umgeschaut, haben gebetet, haben Leute getroffen, und viele Familien, oft auch Mütter mit ihren kleinen Kindern, haben dann da unter einer Plane gehaust, während die Männer halt irgendwo im Land waren, um Geld zu verdienen. Und ja, es war offensichtlich, dass das der geeignete Ort für uns ist, für unseren Plan, Männern eben eine Möglichkeit geben, um ihren Familien zu versorgen. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht, Land zu kaufen, weil da gab es ja keine Halle, die man hätte mieten können. Sprich, wir mussten Land kaufen, und hört sich so einfach an, aber für uns war es eine riesen Herausforderung, weil die Frage war, okay, Land kaufen kostet überraschend viel Geld, die Grundstückspreise waren sehr, sehr hoch, da es halt viele Spekulationen gab, dass das in Zukunft mal eine Stadt werden wird, und dadurch sind die Preise wahnsinnig schnell in die Höhe geschossen, und die Frage war einfach, wo kommt das Geld her? Es war relativ klar, dass das nicht über Spendengelder der AM laufen kann, also dass es eigenfinanziert werden muss von uns, und für uns war das echt so ein ja, wir wussten, das ist irgendwie der Weg, den Gott uns führt, aber wir waren halt gefordert, da dann selber in die Tasche zu greifen, und wir hatten aber dann einen ganz großen Frieden drüber, weil wir wirklich den Eindruck hatten, Gott sagt uns, ja, gebt ihr ihnen zu essen, ja, also es ist wie unsere 5 Brote und 2 Fische Gott zur Verfügung stellen sollten. Und wir haben immer wieder erlebt, Gott bestätigt diesen Weg. Wir haben Land gesucht und immer wieder uns Land angeguckt, und das hat alles nicht so wirklich gepasst. Und an einem Tag, hatten wir auch Verschiedenes uns angeguckt, sind wieder zurückgefahren in die Stadt. Und unterwegs rief der Makler an und sagte, ja, ich habe da noch was. Anne sagt, ach komm, es gibt doch sowieso nichts. Und ja, wir sind trotzdem nochmal hingefahren. Anne ist im Auto geblieben. Ich habe mir jetzt angeguckt, das war auch wirklich nichts. Wir gehen auf die andere Straßenseite, und ich erkläre, wieso, warum, weshalb das nichts ist. Und plötzlich stand da so ein Mann neben uns, und der sagte, ja, wenn ihr Land sucht, dann könnt ihr hier von meinem Land ein Stück kaufen. Und zwar, rechts oben das Bild, das war genau diese Situation, genau dieser Moment. Und es ging halt um dieses rot eingekreiste Stück Land. Und das Faszinierende war einfach, dieser Mann, der wohnte schon seit 13 Jahren dort, weil der damals dorthin umgesiedelt wurde. Und er ist Christ und sagte dann zu uns, ja, ihr könnt das heute kaufen und morgen anfangen, hier eine Gemeinde hinzubauen. Und na gut, wir wollten ja jetzt keine Gemeinde bauen, aber er war total offen und wir haben da wirklich einen tiefen Frieden darüber gehabt, dieses Land zu kaufen, auch wenn die ganze Grundstücksurkundengeschichte etwas unklar war, weil das alles neu entwickeltes Land ist und da die Regierung zwar schnell vorangegangen ist, aber mit der Verwaltung noch lange nicht hinterherkam. Aber trotzdem, weil wir diesen tiefen Frieden hatten, haben wir eine Anzahlung gemacht und haben dann, obwohl wir nicht wussten, wie dann dort oder mit welchen Finanzen dann dort die Werkstatt entstehen sollte, haben wir einfach mal angefangen. Wir sind einfach mal diesen Schritt aus dem Boot herausgegangen. Wir wussten, mit unseren Mitteln können wir nicht die Werkstatt fertigstellen, weil unsere Mittel mit dem Grundstückskauf aufgebraucht waren. Aber wir haben angefangen, die Werkstatt zu bauen, in dem Wissen, dass Gott das irgendwie uns einen Weg zeigen wird, wie es weitergehen kann. Und das war dann auch gut, dass wir letztes Jahr mit der AM doch tatsächlich ein Spendenprojekt machen konnten, wofür den Werkstattbau gespendet werden konnte, sodass wir da jetzt mit der Werkstatt so gut wie fertig sind. Letzte Woche ist die Regenrinne dran gekommen, nächste Woche arbeiten meine Mitarbeiter, machen die Verkabelung innen drin. Da muss ich heute Abend mich nochmal hinsetzen und kurz sagen, wo überall Steckdosen hin müssen. Das war echt genial, wie Gott so eins aufs andere geführt hat. Wir haben jetzt etwas über ein Jahr an dieser Werkstatt gebaut, aber natürlich nicht nur an dieser Werkstatt. Das war so ein Nebenprojekt von uns. Unsere Hauptbeschäftigung war eigentlich, dass wir in der Stadt, in der Nachbarschaft von unserem Wohnhaus, diese Werkstatt da rechts unten oder hier links im Bild, dass wir die gemietet haben und die eingerichtet haben als temporäre Werkstatt, weil wir halt schon Aufträge hatten, um Spielplätze zu bauen. Und das habe ich jetzt vielleicht eben vergessen zu sagen. Also das Ziel, die Vision war wirklich, dass wir eine neue Werkstatt aufbauen und in dieser Werkstatt uns auf Spielplätze fokussieren, also eine reine Spielplatzunternehmen aufbauen, weil ich damit relativ gute Erfahrungen gemacht hatte und wir das als eine aussichtsreiche Sparte sehen und eine gute Marktlücke da eigentlich haben. Ja, dann haben wir im letzten Jahr zwei große Aufträge gehabt, wo wir parallel zu dem Werkstattbau dann gut beschäftigt waren, da Spielgeräte zu bauen. Und jetzt kommt ein Video, was ich abspiele und was hoffentlich funktioniert, wo ihr einfach mal seht, wie wir diesen Spielplatz in Runde Eick, also in diesem Entwicklungsgebiet, wo wir unsere Werkstatt bauen. Dort haben wir einen Spielplatz für einen Kunden aufgebaut und das sind jetzt einfach verschiedene Filmclips zusammengeschnitten, dass ihr mal einen Eindruck davon bekommt, was wir da so alles produziert haben. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. All your ways are good. All your ways are sure. I will trust. Danke. Ja, da habt ihr jetzt einen guten Einblick bekommen, was wir denn da so produzieren. Aber vielleicht schwirrt bei dem einen oder anderen von euch auch die Frage im Kopf so rum, ja, was hat das denn jetzt mit Mission zu tun, dass sie da schweißen und hämmern und irgendwelche Sachen produzieren? Der Piet, der ist doch eigentlich Missionar, dachten wir immer. Und für mich, für uns ist die Antwort auf diese Frage eigentlich relativ einfach. Wer ist ein Missionar? Ein Missionar ist jemand, der gesendet ist von Gott in den Dienst, damit Menschen Gott kennenlernen. Und das ist genau das, was wir machen. Ich bin nur ein Rädchen am, wie sagt man, ein Rad am Wagen, dass die Männer, mit denen wir zu tun haben, damit die Gott kennenlernen. Ich biete die Plattform, damit einheimische Christen das Evangelium verkündigen können, dass die Männer in unseren täglichen Andachten, die wir auch haben, Gott kennenlernen und ihren Weg mit Jesus gehen. Und es gibt noch andere Aspekte auch. Zum einen, es ist halt nicht mehr so wie früher, wo Mission hieß, irgendwo eine Missionsstation in Afrika, sondern die Welt ist globaler geworden. Es gibt mittlerweile Einreisebeschränkungen und auch in Kambodscha ist es so, dass wir zwar als Christen noch alle Freiheiten haben, aber dass wir, um überhaupt im Land zu sein, im Land sein zu dürfen, eine Arbeitsgenehmigung brauchen. Das heißt, wir müssen entweder selber ein Unternehmen haben oder irgendwo angestellt sein bei einem lokalen Unternehmen, Und so ist das für uns auch einfach ein legales Werkzeug, um im Land zu sein. Und über allem steht letztendlich, dass es ja nicht um die Spielgeräte geht. Natürlich freut es uns, die fröhlichen Kinder zu sehen, die einfach Kind sein dürfen, spielen dürfen, an Spielgeräten spielen können, die sie sonst nicht hätten, sondern es geht uns um jeden einzelnen Mitarbeiter. Und hier seht ihr mal meine aktuellen Mitarbeiter, wobei so ganz aktuell ist es auch nicht mehr, weil der junge Mann links neben mir, der Piep, der arbeitet seit Anfang des Jahres jetzt nicht mehr bei mir, weil der musste aus familiären Gründen zurück in seine Provinz. Und ja, da könnte ich jetzt noch viel zu erzählen, weil mit ihm habe ich eine lange Geschichte. Ihn habe ich ausgebildet, da war er 14, 15, damals noch in Srayambl, da auf dem Land, wo wir gewohnt haben. Und dann hatte sich unser Weg verloren und wir haben uns über Facebook wiedergefunden und ich war begeistert, wie er sich einfach weiterentwickelt hat. Und die Idee war, dass er der Werkstattleiter wird, aber da er jetzt dann aus familiären Gründen zurück musste, geht das leider nicht. Aber Buntong, der in der Mitte steht, ist ein echt fähiger Mitarbeiter, der zwar rein technisch nicht ganz so auf dem Niveau ist, aber dafür breiter aufgestellt ist. Und zu ihm sage ich gleich noch mehr. Aber jetzt erstmal dann ganz rechts, der Jakob. Bei dem einen oder anderen wird sich vielleicht erinnern, Jakobs Frau war letztes Jahr krebserkrankt, nein, dieses Jahr, die Krebserkrankung, die aber gut operiert werden konnte und wir sind sehr dankbar, dass das so gut verlaufen ist. Er selber hat eine unfassbar schwierige Geschichte hinter sich. Er wollte sich vor 2 Jahren das Leben nehmen, weil einfach sein Leben irgendwo in der Sackgasse war, keine Chancen, keine Hoffnung, keine Perspektiven gesehen hat. Er hat Gewehrkugelsplitter, Reste im Bein, die nicht rausoperiert werden können und ist dadurch in seiner Mobilität eingeschränkt, hat er eben versucht, verschiedene Jobs zu machen und das hat alles nicht funktioniert und jetzt, wo er bei mir arbeitet, kann ich besser auf ihn eingehen und er ist eine super treue Seele, ein demütiger Mensch und nachdem er eben zum Glauben gekommen ist, er hat sich so verändert, also ich habe ihn erst kennengelernt, als er schon Christ war, aber er ist einfach von seiner Persönlichkeit ein ganz toller. Daneben steht Wat. Wat ist so einer ganz typischer Mann in Kambodscha, einfach Tagelöhner, versucht irgendwie sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, hat jahrelang auf dem Bau gearbeitet und immer wieder das Erlebnis gemacht, dass er einen ganzen Monat gearbeitet hat und am Ende des Monats sein Geld nicht bekommen hat. Und seine Frau hatte gebettelt und gebettelt, dass er doch bei uns anfangen konnte. Und da ich zu dem Zeitpunkt gerade die Halle baute, konnte ich seine Arbeitskraft gut nutzen und habe ihn dann angestellt zum Werkstattbau. Hätte ihn also dann jetzt, wo die Werkstatt fertig ist, eigentlich gehen lassen müssen. Aber das habe ich dann doch nicht übers Herz gebracht und stelle ihn jetzt noch weiter an, dass er bei mir bleiben kann. Aber ihr seht, das sind ja jetzt nur 4 Mitarbeiter und die sind auch alle aus Siem Reap und noch nicht aus diesem Gebiet runter Eik, diesem Entwicklungsgebiet, wo ich die Werkstatt gebaut habe. Das kommt erst dann im September, wenn wir jetzt zurückgehen. Dann fangen wir dort in dieser neuen Werkstatt an, neue Spielgeräte zu bauen. Und dann kann ich halt auch mehr Leute dann dort von diesem Gebiet anstellen. Ja, jetzt zum Schluss noch eine kurze Vorstellung von Buntong, weil Buntong ist jemand, dem ich sehr viel beibringen konnte in den letzten 3 Jahren, seitdem er mit mir arbeitet. Ich habe ihn irgendwann mal kennengelernt und einfach ein enormes Potenzial in ihm gesehen, oder Gott hat ihn mir vor die Füße gelegt, und ich bin dankbar, dass ich so aufmerksam war, das zu erkennen. Habe ihn damals angestellt, er arbeitet bei mir und ich kann enorm viel von ihm lernen. Er hat eine krasse Geschichte hinter sich, wo, was auch so ein Beispiel dafür ist, was es heißt, den Mut zu haben, den Fuß aus dem Boot zu, wie sagt man, zu steigen. Genau, jetzt kommt nochmal das kurze Video-Interview mit ihm.
Mein Name ist Bun Thong. Ich bin 32 Jahre alt und habe eine Frau und zwei Kinder. Ich bin ein Waisenkind und bei meinem Onkel aufgewachsen. 2002, als ich 10 Jahre alt war, starb meine Mutter. Nur 3 Jahre später starb auch mein Vater, nachdem er von einem tollwütigen Hund gebissen wurde. Wir waren 4 Geschwister. Mein Onkel war General beim Militär und zudem auch sehr reich. Er hatte einen hohen Rang beim Militär in Siem Reap. Er bat meine Tante, dass wir bei ihm aufwachsen sollten. Als wir dann bei ihm lebten, forderte er von uns, Buddha, chinesische Götter und die Ahnen zu verehren. Und so hielten wir uns an die Traditionen unserer Vorfahren. Doch dann im Jahr 2007, ich ging noch zur Schule, traf ich eine Frau, die mir die gute Nachricht von Jesus verkündigte. Ich begann, mich dafür zu interessieren. Sie erzählte uns von dem Gott der Wahrheit und wir dachten, wir könnten es ja einfach mal ausprobieren. Sie lud uns zu einem Weihnachtsgottesdienst ein. Dort bekehrten wir uns, das heißt, zuerst nur ich. Mein älterer Bruder glaubte dann erst etwas später. Gemeinsam beschlossen wir, jemanden zu uns einzuladen, der uns mehr aus der Bibel erklärte. Dieser Lehrer unterrichtete uns über 2 Jahre. Ich, mein älterer Bruder und meine ältere Schwester wurden gläubig. Aber mein jüngerer Bruder glaubt noch nicht. Er hat nur das Evangelium gehört. In 2007 musste mein Onkel, da er Kommandant war, zu einem Militärstützpunkt ziehen. Deshalb übergab er uns seinen gesamten Besitz, sein Haus, sein Auto und alles, was er hatte. Das alles hat er uns gegeben, weil wir seine Neffen und Waisen waren. Doch nachdem wir bereits 2 Jahre lang gläubig waren, hatten wir einfach so ein leidenschaftliches Herz für Gott, dass wir beschlossen, den Götzenaltar wegzuschmeißen. Man muss dazu sagen, dass unser Lehrer nie von uns verlangte, dass wir umziehen oder den Altar im Haus loswerden sollten. Er lehrte uns einfach viel über den wahren Gott. Aber wir waren nicht mutig genug, es am Tag zu tun. Wir hatten Angst, dass uns Leute sehen könnten. Aber in der Nacht, als alles ruhig war und niemand uns sah, nahmen wir den Altar und alle anderen religiösen Gegenstände und warfen sie in den unbenutzten Brunnen, den wir für den Müll benutzten. In der gleichen Nacht ging ein böser Geist zu meinem Onkel. Im Körper seiner Vorfahren erzählte ihm der Geist, dass wir, seine Neffen, ihren Platz weggeworfen hätten. Als das mein Onkel hörte, wurde er sehr wütend und so böse auf uns, sodass er noch in der gleichen Nacht zu uns fuhr. Die Fahrt dauerte etwa 4 bis 5 Stunden. Als er ankam, wurde es Morgen. Seine Augen waren ganz rot. Er war sehr wütend. Er fragte mich, wo sind meine Eltern? Welche Eltern? Fragte ich ihn zurück. Die Vorfahren, deren Altar ihr weggeworfen habt. Huh? Wer hat dir das erzählt? Meine Eltern haben mir in der Nacht erzählt, dass ihr sie weggeworfen habt. Wo sind sie? Also sagten wir ihm, dass sie dort im Müll waren. In diesem Moment merkten wir, dass es wahrhaftig böse Geister gibt. Diese Erkenntnis machte unseren Glauben nur noch stärker. Mein Onkel war sehr wütend auf uns. Er verlangte von uns, dass wir den Altar wieder aufstellen sollten. Aber wir sagten nein, wir glauben an den wahren Gott. Daraufhin wurde er noch wütender auf uns. Schließlich gab er mir einen Tag Zeit, um darüber nachzudenken, ob ich Jesus noch weiter folgen wollte. Er sagte mir, dass wenn ich zu meinem alten Glauben an Buddha zurückkehre, würde er mir alle seine Besitztümer, Geld, Auto, Haus und Land zurückgeben. Aber wenn ich es ablehne, an den Buddhismus und die anderen Götter zu glauben und die Ahnen zu verehren, müsste ich sofort gehen, ohne etwas mitzunehmen. Also gab er mir eine Nacht Zeit, um darüber nachzudenken und ihm meine Entscheidung am nächsten Morgen mitzuteilen. Mein Bruder und ich begannen, uns gegenseitig anzuschauen und fragten uns, was wir davon hielten. Wir diskutierten darüber, dass wenn wir all die irdischen Besitztümer bekommen, aber dann am Ende sterben, wer wird uns dann von all unseren Sünden retten? Und so hatten wir Frieden darüber, uns für Gott zu entscheiden. Am nächsten Morgen gab Gott uns ein ruhiges Herz, unseren Onkel zu sehen und sich von ihm zu verabschieden. Wir dankten ihm, dass er uns aufgezogen und für uns gesorgt hatte. Aber wir hatten uns entschieden, dem wahren Gott zu folgen und unseren Onkel zu verlassen, um an einem anderen Ort zu leben. Zu dieser Zeit hatten wir nur $40 und keine Ahnung, wohin wir gehen sollten. Zur gleichen Zeit gab es einen Mann, dem wir immer wieder Gutes getan hatten. Wir hatten ihm das Evangelium verkündet und brachten ihm kostenlos Englisch bei. Als er hörte, dass wir aus dem Haus unseres Onkels geworfen wurden, hatte er Mitleid mit uns und vermittelte uns eine Wohnung. Als wir bei diesem Haus ankamen, glaubte der Vermieter zunächst nicht, dass wir Geschwister waren. Da wir ja erst seit kurzem gläubig waren, hatte ich noch Ohrringe und mein Bruder hatte lange Haare. Wir sahen aus wie Gangster, wie rebellische Teenager, und er glaubte, dass meine Schwester meine Freundin war. Aber wir beschlossen, uns nicht darum zu kümmern und stattdessen ihm das Evangelium zu erklären. Doch da war eine Stimme, die mir sagte, ich solle nicht von Gott erzählen, sonst würden wir wieder rausgeschmissen werden. Doch ich sagte dem bösen Geist nur zurück, mein Onkel hat mich schon einmal rausgeschmissen, also macht es nichts aus, wenn dieser Mann mich auch noch rausschmeißt. Also erzählten wir ihm, dass wir an Jesus glauben und das der Grund ist, warum wir aus dem Haus unseres Onkels rausgeschmissen wurden. Plötzlich, nachdem er den Namen Jesus hörte, erlaubte er uns, eine Woche lang zu bleiben. In dieser Woche haben wir ihm das Evangelium von ganzem Herzen erklärt. Dann machte er einen Mietvertrag für uns, sodass wir 10 Jahre lang kostenlos in dem Haus wohnen konnten. Wir sind Gott so dankbar, dass er ein solches Wunder vollbracht hat. Er kennt unsere Bedürfnisse.
Ja, eine krasse Geschichte, oder? Also ich würde Buntong so gerne mal mit nach Deutschland bringen, dann könnte der hier predigen, der kann das sowieso viel besser als ich. Ich bin eher der Techniker, ja, ich bin der Praktiker, ich bin da bei dem, was ich mache, am richtigen Platz. Ich bin so froh, dass Gott mich, nachdem ich ja Bibelschule angefangen habe, sozusagen meinen Beruf technischer Zeichner, Maschinenbauer an Nagel gehängt habe, um Gott in der Mission zu dienen, irgendwie so einen Umweg gegangen bin, aber letztendlich Gott mich wieder dahin zurückgeführt hat, wo ich ursprünglich herkomme und das machen kann, was ich gut kann und Leute wie Buntong im Team habe, die hier eben wirklich die Menschen für Gott begeistern können. Buntong ist nämlich echt ein reifer Christ mit einem Herz für seine Khmer-Landsleute. Und ist aktiver, leitender Mitarbeiter in einem Gemeindegründungsprojekt im Süden der Stadt, wo sie vor 2 Jahren ungefähr angefangen haben, einfach unter einem Baum sich zu treffen und da das Evangelium zu verkündigen. Und das ist ein Gebiet, da sind unheimlich viele Familien aus ärmlichen Verhältnissen, viele Kinder, die da rumspringen. Und sie hatten dann Anfang des Jahres da ein Blechdach gemacht oder diese Wände, um ein bisschen mehr regengeschützt zu sein. Und sie haben nebenan ein freies Feld, wo Buntong super gerne Spielgeräte hinstellen würde, um einfach auch einen Platz zu haben für die Kinder, die kommen. Und er fragte mich, ob da ein Copyright wäre auf den Spielgeräten, die wir machen. Und ich habe ihm gesagt, hey, ich gehe ja jetzt nach Deutschland und ich werde dafür Werbung machen. Vielleicht findet sich ja der eine oder andere, der sagt, ja, das ist eine tolle Sache, die will ich unterstützen, dass dort ein kleiner Spielplatz hin kann. Und also wenn das wenn sich jemand von euch da angesprochen fühlt, dann kann er mich gerne nachher ansprechen. Ja, vielen Dank, dass wir jetzt hier nochmal so ein Update geben konnten. Ich hoffe, das war nicht zu lange. Wir waren jetzt, glaube ich, doch recht lange hier unterwegs. Aber es ist total schön, wieder hier zu sein. Wir waren ja vor 15 Jahren das erste Mal hier und diese Gemeinde zu verfolgen und in viele bekannte Gesichter zu blicken. Toll, dass ihr hinter uns steht, dass ihr für uns betet. Vielen, vielen Dank. Erst singen wir ein Lied. Gut.